Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Das Universum, dem Podcast, in dem Ruth und Florian über das Universum sprechen, mit Ruth.
Und mit Florian.
Die beide leise vor sich hin schwitzen in ihren jeweiligen fächern. Kämmerchen.
Ich frage euch, könnt ihr das Fächern hören? Florian hat es nicht gehört. Aber ihr könnt mir keine Antwort geben, das ist eigentlich vollkommen irrelevant.
Ja, wenn ihr was hört, ist es Gefächer, weil es wirklich heiß ist. Also die Folge kommt irgendwann im September, wenn ich mich richtig erinnere. Wir haben jetzt gerade noch den vorletzten Augusttag und wenn ich auf mein Indoor-Thermometer schaue, im Moment dann lese ich hier 40 Grad in meinem Aufnahmekämmerchen.
Das ist nicht dein Ernst.
Doch, draußen ist es noch wärmer, zumindest da, wo das Thermometer direkt in der Sonne liegt, aber es ist heiß.
Du brauchst Jalousien, du brauchst Außenjalousien.
Ja, habe ich nicht.
So, das sind so netzförmige, so schwarze Netzdinger, die man beim Fenster einklemmen kann. Die sind super praktisch und funktionieren sehr gut. 40 Grad, da wird ja das Eiweiß in deinem Hirn denaturiert, oder?
Naja, ich habe ja auch ein bisschen, mein Hirn isoliert ja auch ein bisschen.
Isolierendes Hirn, verstehe. Ja, wir müssen da durch. Ja. Aber es ist jetzt irgendwie Hitzewelle wieder, also zumindest in Wien die nächsten 2 Wochen bleibt so. Ist wahrscheinlich bei euch, wenn ihr das hört, noch genauso heiß.
Genau, und weil es heiß ist und weil wir im September einiges zu tun haben, ist auch das hier noch eine Urlaubsfolge. Soll heißen, sie wird ein bisschen kürzer sein als die Folgen sonst. In der nächsten Folge wird es dann ein bisschen länger und danach, wenn dann schon der kalte Herbst ins Haus steht, beginnen wir wieder mit dem richtigen normalen Programm. Aber heute wird es ein bisschen kürzer. Ich frage dich aber trotzdem, Ruth, weil du ja gerade zurückgekommen bist, wie war dein Urlaub?
Ja, super. Ja, gestern bin ich zurückgekommen und sofort schon wieder am Arbeiten für euch. Na, es war großartig. Also Kloster habe ich gefunden. Ich habe unser Kloster gefunden.
Ja, was zum Verkauf.
Leider. Also es wäre wirklich ideal. Ich meine, die Lage ist der Hammer, in den Bergen auf ungefähr 1100 Meter eingebettet ins Rila-Gebirge in Bulgarien. Wunderschön. Es hat ungefähr 100 Schlafzimmer. Mhm. Also da könnten wir wirklich einige von euch unterbringen. Schickt Bewerbungen ab sofort. Es hat in der Mitte drinnen eine super schöne Kirche mit 3 Kuppeln, also noch ist es eine Kirche, mit 3 Kuppeln, sehr schöne große Kuppeln. Könnte man, sagen wir, 2 Sternwarten, ein Planetarium machen oder so. Also es wäre wirklich gut. Es ist halt nur blöderweise UNESCO-Weltkulturerbe. Ich glaube, die UNESCO hat ein bisschen was dagegen, wenn wir das umbauen. Aber
das kann man ja lösen. Also wer wohnt denn da drinnen?
Na, es wohnen da noch ein paar Mönche.
Ach so, na, die kannst du ja rausschmeißen. Hättest du gleich besetzt,
aber
du schon mal dort warst.
Aber die sind alle sehr alt. Ich glaube, sie haben hier ein Problem mit Mönchnachwuchs. Einen jungen Mönch habe ich gesehen, aber der hat nett ausgesehen. Den könnten wir vielleicht irgendwie auf unsere Seite ziehen. Es sind halt schon auch Leute dort, also das mit den Touristen müssen wir noch irgendwie auf die Reihe kriegen. Ja, aber es ist echt cool. Also wir haben dort tatsächlich übernachtet. Man kann dort übernachten in diesen Gästezimmern.
Na, sehr cool.
Und es ist richtig cool. Es lohnt sich wirklich sehr. Wenn ihr dort jemals hinfahrt, fahrt dorthin, ist toll. Wenn ihr dorthin fahrt, dann übernachtet dort. Und am Abend sind dann nämlich dann die Leute weg. Und dann ist es wirklich schön.
Ja, glaube ich. Ich habe einmal in meinem Leben in einem Kloster übernachtet, ich glaube St. Ottilien in Bayern.
St. Ottilien, das hört sich irgendwie sehr nützlich an.
Ja, mit O. Da war der Konferenz, so, das theoretische Physik und ich habe irgendwie so den unterhaltsamen Teil geben dürfen und den Vortrag gehalten, irgendwie was man denn machen kann, wenn man Naturwissenschaft studiert hat und das nicht geschafft hat, Naturwissenschaftler zu werden, so wie ich.
Also erfolgreich scheitern wieder, ja.
Und da habe ich dann übernachtet im Kloster. War nett dort. Ja, also übernachtet in Klostern, wenn es euch möglich ist. Und wenn ihr nicht in Klostern übernachten könnt, dann gleich der nächste Punkt der Tagesordnung. Übernachtet in Darmstadt.
Oh, das hört sich jetzt... Okay, na gut. Nein, keine Darmstadt-Witze. Ja, okay.
Ja, das haben die Leute schon gehört, die dort wohnen.
Ich weiß. Tut mir leid.
Ja. Darmstadt ist ja, wenn man so will, der Pilgerort, wenn wir schon im Religiösen bleiben, der Pilgerort der europäischen Raumfahrt. Also so gar kein unwichtiger Ort. In Darmstadt hat die Europäische Raumfahrtagentur ihr Satellitenkontrollzentrum. Das heißt, alles, was Europa ins Weltall schickt, wird, nachdem es im Weltall ist, von Darmstadt aus kontrolliert. Und was nicht von der ESA in Darmstadt kontrolliert wird, ist unsere Podcast-Live-Show. Die kontrollieren wir selbst.
Ich habe mich schon gefragt, wie du jetzt die Kurve kratzt, aber gut gemacht, das Szenenwechsel.
Ja, die kontrollieren wir selbst. Am 30. November wird's das vorletzte Mal vermutlich in diesem Jahr eine Podcast-Live-Show von Das Universum geben. Ruth und ich kommen nach Darmstadt. Ich habe geschaut gerade, es gibt noch Karten. Es ist ungefähr so, die Hälfte aller Karten ist verkauft. Ein bisschen mehr als die Hälfte vermutlich ist weg. Also ihr habt noch die Möglichkeit und wir kommen erst dann, wenn alle Karten verkauft sind. Sonst treten wir gar nicht erst auf. So abgehoben sind wir schon. Wir kommen nur, wenn es ausverkauft ist.
Ja, ich meine, die Anreise mit der Bahn macht man nicht umsonst.
Nein, also wir werden schon kommen, auf jeden Fall, und werden unsere tolle Show machen.
Wie viele Leute gehen denn da rein in diese Zentralstation?
Ich habe gleich geschaut, es gibt 13 Reihen und in jeder Reihe sind, müsst ihr mal schauen, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ja, in jeder Reihe sind so ungefähr 30 Sitze, in den hinteren Reihen ein bisschen weniger, also werden so um die 250 Leute 400. Wahrscheinlich sein, bis 300, irgendwie sowas, passt schon einiges rein.
Gut.
Ja, also kommt dorthin, es wird eine coole Show geben. Wie gesagt, es wird nicht dieselbe Show sein, die wir in Herten gespielt haben. Es wird einiges identisch sein, aber nicht alles. Wir haben uns ein paar neue, coole Sachen ausgedacht, die wir dann aufführen werden. Das wird, wie gesagt, das vorletzte Mal sein, dass wir in diesem Jahr unsere Live-Show spielen. Das letzte Mal wird dann am 6. Dezember in Wiener Neustadt stattfinden und nächstes Jahr gibt es dann auch wieder die ein oder andere Möglichkeit, aber da reden wir dann am besten nächstes Jahr drüber. Kommt nach Darmstadt. Da ist schön.
Ich war noch nie in Darmstadt. Warst du schon mal in Darmstadt?
Haben wir doch letztes Mal geredet. Ich war öfter schon in Darmstadt.
Das war schon wieder so lange her und da war viel dazwischen.
Ich war einige Male bei der ESO und habe mir da so Raketenstarts angeschaut.
Ach so, am Bildschirm. Verstehe. Ja. Jetzt war ich kurz verwirrt.
Einmal war auch eine Konferenz über Weltraummüll mal dort. Da war ich auch da. Also da ist nett. Die haben auch da außenrum schönen Wald, wo man irgendwie spazieren gehen kann oder laufen gehen kann. Stadtzentrum ist auch nett. Also Darmstadt kann man sich schon anschauen. Ist nett dort.
Okay. Ja, cool.
Also.
Ja, ich freue mich schon.
Genau.
Das wird sicher nett. Es ist immer so nett, euch zu treffen.
Genau. Ja, und wie gesagt, wir werden vermutlich wieder irgendwie die eine oder andere Nummer haben, wo wir was zu essen oder zu trinken produzieren, damit wir uns dann nachher, wenn wir mit der Show fertig sind, auch gemeinsam zum Essen und zum Trinken der wissenschaftlich produzierten Dinge treffen können. Und es wird lustige Sachen geben. Ein paar davon haben wir in Herten und bei unserer Folge 100 Live-Show schon aufgeführt. Ein paar davon sind aber auch komplett neu. Also kommt vorbei und lasst euch überraschen. Noch gibt's Karten, irgendwann hoffentlich keine mehr.
Allerletzte Restkarten.
Genau, allerletzte Restkarten. Ja, und da es ja eine kurze Urlaubsfolge werden soll, schreiten wir gleich weiter zum Hauptthema. Ruth, was war das wichtigste Thema aus astronomischer Sicht des Sommers?
Oh, meinst du jetzt echt oder das, was die Leute glauben? Meinst du Sternschnuppen?
Ich meine das, was die Medien glauben, nämlich Sternschnuppen. Okay. Verlässlich jedes Jahr im Sommer, im August, bekommen Leute, die auf die eine oder andere Art mit Astronomie öffentlich zu tun haben, also in der Öffentlichkeit auftreten als Astronomin oder Astronom, Anfragen von Medien, ob sie nicht irgendwo im Radio, im Fernsehen, für die Zeitung was über die Perseiden erzählen wollen, weil es ja anscheinend ansonsten nichts gibt, was man erzählen will, und dann wird in den Medien immer wieder erzählt, wie toll die Perseiden nicht sind und dass man da ein paar Dutzend Sternschnuppen pro Minute sehen kann und tralala, was natürlich alles Quatsch ist, weil man dafür irgendwo sein muss, wo man ganz selten ist, nämlich dort, wo sonst niemand anders ist, und das sind wir ja selten. Wir sind immer da, wo andere sind, nämlich in dichter besiedelten Gegenden, und da sieht man dank der Lichtverschmutzung zwar schon Sternschnuppen, aber halt nicht so, wie man sich's vorstellt, wenn man manchen Medienberichten glauben könnte, dass da links und rechts und vorne und hinten die Sternschnuppe über den Himmel sauset. Das passiert eigentlich nie, und wenn es passiert, dann sehen wir es nicht.
Das passiert sogar nicht, wenn man wo ist, wo es ganz dunkel ist.
Ja. Hast du ein Perseiden-Interview gegeben?
Nein.
Nicht?
Ich war auf Urlaub.
Ach so. Ja, ich hätte es geben sollen, aber am Tag des Interviews haben sie angerufen, sie haben jetzt doch irgendwie was anderes gemacht. Habe ich nichts machen müssen,
war auch nicht. Nicht. Ja. Ich meine, ich finde es gut, weil es natürlich alles, was irgendwie astronomisch Interesse sparkt, ist natürlich positiv, aber es ist wie immer, ne, diese Gefahr der underwhelming Experience, dass man dann halt sich denkt, boah, urcool, und dann sieht man irgendwie kaum was.
Ja.
Perseiden, ich meine, es ist schon super im Sommer, es ist heiß, man kann draußen sein und warten, aber es sind halt einfach dann doch nicht die am besten geeigneten Sternschnuppen, um sie sich anzuschauen in Wirklichkeit.
Das ist halt das generelle Problem mit Medien und Astronomie, dass in den Medien Dinge hochgeschrieben werden, die in der Realität dann zwar nicht uncool sind, aber man muss halt wissen, was zu tun bekommt. Genauso, wenn da jemand sagt, ja, da kommt dieser Komet, ja, und dann sind alle ganz aufgeregt, der Komet, wo kann ich den Komet sehen? Ja, und dann ist es halt so ein Ding, wo du mit dem Fernglas irgendwo hinschauen musst und dann siehst du ein verwaschenes Fleckchen im Fernglas, wenn du Glück hast, ja. Oder hier der Supermond kommt und dann ist halt der Vollmond. Meine Güte, der halt, wenn man vergleicht irgendwie mit anderen Vollmonden, vielleicht minimal größer ist, aber wenn man es nicht weiß, merkt man es nicht. Oder ja, hier Konjunktion Jupiter-Mars. Und dann sind auch alle ganz aufgeregt und dann schaut man nach und da sind da zwei helle Punkte am Himmel. Also das sind alles coole astronomische Ereignisse, wenn man weiß, was da abgeht, ist es extrem cool, das zu sehen, wenn man sich dann vorstellen kann, aha, das sind zwei Planeten im Sonnensystem, der größte, der nächstgelegene und so weiter und so fort. Und wenn man das vernünftig erklärt, dann kann man damit auch tatsächlich Interesse generieren für die Astronomie. Aber ja, in den Medien wird es halt selten vernünftig erklärt. Da wird dann halt irgendwo eine Sensation nach der anderen behauptet und die Leute sind aufgeregt. Und die Realität, zumindest so, wie sie über die Medien vermittelt worden ist, kann dieser Aufregung meistens nicht gerecht werden. Und dann sind die Leute enttäuscht und denken sich, Astronomie ist was Schars. Ja.
Wird der Realität auch nicht gerecht, weil die Realität natürlich schon super ist und einfach besser ist, weil sie real ist, aber es ist irgendwie ein Affront an die Realität, an die Großartigkeit der Realität, ist diese Art von Berichterstattung.
Die astronomische Realität ist großartig genug, da muss man nichts mehr drumherum machen. Ja. Weswegen ich das Thema, über das ich heute reden will, mit einer ganz dezenten, zurückhaltenden Schlagzeile und einem ganz dezenten Titel versehen habe, nämlich Sternschnuppen des Todes.
Ich hab's vermutet, ja.
Nein.
Sehr gut. Wer bringt uns um? Wann? Wo? Wie genau? Sagt Bescheid.
Also, das ist eine interessante Arbeit, die ich durch Zufall gefunden habe. Die ist vor kurzem erschienen, 8. August 2024. Da geht's um Sternschnuppen oder um Meteor-Showers, Meteorströme. Das ist es, was wir Sternschnuppen nennen. Ja, also sowas wie die Perseiden oder die Leoniden, wenn innerhalb eines kürzeren Zeitraums überdurchschnittlich viele Sternschnuppen am Himmel zu sehen sind, weil Sternschnuppen kann man ja in jeder Nacht sehen. Aber wenn halt mehr als üblich kommen, dann nennt man das einen Sternschnuppenschauer, einen Meteorstrom, ist glaube ich der offizielle Fachbegriff, oder auf Englisch halt Meteorschauer. Und die Dinger, diese Sternschnuppenströme, die sind zwar von unserer Sicht am Erdboden aus ein rein visuelles Phänomen. Wir sehen halt dieses Lichtding sie, aber dieses visuelle Phänomen hat ja ein physisches Gegenstück. Das sind ja wirklich konkrete Dinger, Staubkörnchen, winzige Felsbröckchen, die durch die Atmosphäre der Erde sausen. Und bevor sie durch die Atmosphäre der Erde sausen und dabei diese Lichterscheinung erzeugen, sausen sie halt durchs Weltall und die tun das mal mit gar nicht so geringer Geschwindigkeit. Also das sind durchaus einige Kilometer pro Sekunde, mit denen sie sich da bewegen. Mehrere, so wie 10, 11, 12.
Einige Dutzend
ja,
sogar, ne?
Je nachdem, also mindestens 11, weil das muss man haben, wenn man sich außerhalb
sonst der... Sonst wären sie nicht da draußen.
Ja. Genau. Aber halt ja, also können durchaus sehr schnell sein und können theoretisch eine Gefahr darstellen. Wie gesagt, nicht für uns auf der Erdoberfläche. Also da müssen die schon deutlich größer sein, damit da irgendwas runterkommt. Aber im Weltall, naja, da kann es, wenn es blöd läuft, kann es auch irgendwie ein Zentimeter großer Brocken sein, der dir Probleme schafft. Wenn du jetzt zum Beispiel eine Astronautin bist, ruht und da draußen im Außeneinsatz irgendwas rumschraubst am Raumschiff oder deinen verlorenen Hammer einfangen willst oder was auch immer.
Genau, wollte gerade sagen, wenn mir wieder mal der Hammer aus der Hand gefallen ist,
ja, und geht schon. Ja. Dann kann auch so ein Zentimeter großes Bröckchen, das sich mit irgendwie 30 Kilometer pro Sekunde bewegt, durchaus problematisch sein für dich.
Also, ja, das ist ganz schlecht.
Ja.
Ne? Genau. Will man nicht.
Und deswegen können Sternschnuppen gefährlich sein. Und drum haben sich jetzt einige Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vom NASA Meteoroid Environment Office und der Universität von Western Ontario hingesetzt und haben es sich mal angeschaut, ausgerechnet definiert, ab wann ist ein Meteorschauer gefährlich? Und zwar für die Raumfahrt. Also wann sind die wirklich gefährlich. Also man kann sie natürlich jetzt irgendwie rein so physikalisch ausrechnen, irgendwie so ein Drum mit dieser Größe, mit der Geschwindigkeit, mit der Masse hat die und die Durchschlagskraft und ist dann gefährlich. Das kann man ja ausrechnen. Aber die wollten es natürlich wissen für konkrete Meteorschauer, also für die Leoniden, für die Perseiden und die anderen, die es da gibt. Es gibt ja einen ganzen Haufen, ich habe die Zahl mir irgendwo aufgeschrieben, aber ich weiß gerade nicht, wo ich sie mir aufgeschrieben habe. 110 offizielle Meteorströme hat die IAU, die Internationale Astronomische Union, definiert. Also sowas wie die Perseiden und die Leoniden, die kennen wir, aber es gibt insgesamt 110 dieser Meteorströme, die wir offiziell kennen. Mhm. Und die haben sie sich angeschaut und geschaut, okay, erstmal, wie definieren wir überhaupt, ob und wann und wie ein Meteorstrom gefährlich ist und welche davon sind gefährlich. War eigentlich eine ganz interessante Arbeit.
Und wie jetzt für ganz allgemein oder für konkrete Dinge wie die Raumstation oder tatsächlich für Astronautinnen auf einem Weltraumspaziergang? Oder?
Genau, alles. Also für alles, was im Weltall stattfindet. Okay. Also Raumschiffe, Raumstationen und Menschen, die sich außerhalb der Raumschiffe und Raumstationen bewegen. Da gibt es tatsächlich entsprechende Limits, die hat man schon mal definiert. Das ist schon früher geschehen. geschehen. Das ist einfach Energie, also kinetische Energie von, ich lese sie mal vor, die Zahlen, weil die Leute mögen, dass man viele, viele Zahlen vorliest im Podcast. 6,7 Joule, 105 Joule, 2,8 Kilojoule und 105 Kilojoule. Diese vier Energiegrenzwerte gelten halt als die Gefahrengrenze für, ja, ersteres, wenn du eben draußen allein im Weltall bist mit Raumanzug, wenn du irgendwie ein Raumschiff hast, wo dann irgendwie sowas, ja, was leicht Zerbrechliches draußen hängt, ich weiß nicht, was das sein kann, Solarpaneele oder sonst irgendwas, die Wäsche, die ist rausgehängt, das ist keine Ahnung, irgendwas, was halt so ein bisschen nicht mehr ganz so robust ist. Das dritte Limit gilt für die robusten Teile des Raumschiffes und das letzte Limit, das ist das, ja, ich zitiere etwas, was Mission-Ending Damage verursachen kann.
Also ein Loch in der Raumstation.
Zum Beispiel, oder? Ja. Und ja. Sie haben jetzt mal hier gesagt, okay, Sie wollen das Risiko quasi so gering wie möglich haben, also beziehungsweise halt dass die Schwelle so niedrig wie sinnvoll möglich ansetzen und haben sie dann auf die zweitunterste genommen, also 105 Joule. Also 105 Joule, die Energie, das ist mal die Energie, die gefährlich ist. Und ich habe geschaut, 105 Joule, hast du eine Ahnung, was das für eine Energie sein könnte, mit was die vergleichbar ist?
Boah, na das ist wenig,
ja,
oder?
Es ist eigentlich der beste Vergleich, den ich gefunden habe. Es ist ein Vierzigstel der Energie, die frei wird, wenn du ein Gramm TNT explodieren lässt.
Okay, gut, aber da weiß man ja jetzt auch nicht, wie groß so eine Explosion ist.
Nein, da bräuchte man jetzt
wie Gramm. Viel Energie ist, wenn man sich wenn man einen Tennisball auf den Kopf bekommt, zum Beispiel.
Ja, ich habe es, da müsst ihr jetzt tatsächlich rechnen, das wollte ich nicht, weil es wie gesagt 40 Grad hier bei mir hat, da habe ich keinen Bock gehabt, okay, zu rechnen. Aber das ist die Energie, die sie genommen haben. Und dann natürlich ging es ja auch um die Meteorströme, weil diese Energie, die kann, keine Ahnung, wenn du jetzt einen 1 Kilometer großen Asteroid hast, der aber nur ganz, 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 ganz langsam so an dich antippst, ja, dann kann der 105 Joule haben oder ein winziges Teil, das ganz, ganz schnell draufkommt. Also das muss man ja noch irgendwie berücksichtigen, die Größe, die Geschwindigkeit. Und deswegen haben sie dann noch bei ihrer Definition das mit reingenommen.
Aber das ist schon, ich stelle mir es gerade vor, das ist schon unheimlich, diese Vorstellung, dass ein großes, großes Ding ganz langsam auf einen zukommt im Weltraum und einen antitscht, oder? Das ist irgendwie so,
ja, Das wäre im Prinzip das, was du machst, wenn du auf einem Asteroid landest. Das ist ja aus der relativen Sicht ist das dann genauso.
Ja, ja, ja.
Das ist aber trotzdem ein großes
Ding. Das ist so, das Unvermeidliche kommt so ganz langsam auf dich zu.
Genau. Jedenfalls haben die jetzt gesagt, okay, sie definieren die potenziell gefährlichen Meteorströme als diejenigen Meteorströme, bei denen Teilchenfluss, weil das sind ja dann mehrere, ja, der Teilchenfluss eine kinetische Energie von eben diesen 105 Joule oder größer hat, zum Zeitpunkt, wo die Aktivität des Meteorstroms 5% höher ist als das, was normal zu erwarten ist. Wie gesagt, klingt jetzt ein bisschen verwirrend, wenn man es beim ersten Mal hört, beim zweiten Mal vielleicht auch noch, aber jetzt sagen wir es das dritte Mal.
Wie, du meinst quasi den ganzen, der Querschnitt des ganzen Meteorstroms?
Genau, also du hast einen Meteorstrom, du hast die Perseiden zum Beispiel. Die Perseiden haben ja dieses ZHR, das ist, wenn man es jetzt frei übersetzt, die Anzahl der Sternschnuppen pro Stunde. Jetzt vereinfacht gesagt. Das heißt, die Menge.
Die von oben kommen.
Genau, die von oben kommen. Also die Menge an Sternschnuppen, die so durchsausen. Und das ist dieser Partikelfluss, den man hat. Und jetzt sagen sie, okay, wir nehmen jetzt mal den Teil des Sternschnuppenschauers, wo dieser Sternschnuppenfluss mehr als 5% über dem Hintergrund liegt, weil wie gesagt, du hast immer Sternschnuppen, die auf die Erde krachen. Und wir schauen jetzt mal, wann ist der 5% über dem Hintergrund? Da schauen wir uns, da fangen wir an zum Hinschauen. Und sobald er drüber ist, wenn ab da die Energie, die von den Teilchen kommt, größer als 105 Joule ist, dann sagen wir, okay, der ist potenziell gefährlich.
Also die Energie quasi von allen Teilchen, die da irgendwie
so ungefähr. Also du hast da, du kannst dir da so vorstellen, okay, du hast da so eine Platte liegen, so eine Messplatte und alles, was da so drauf prasselt, diese Energie rechnest du da.
Alles klar. Und das alles quasi in Relation zur Erde, also das, was man quasi durch die Atmosphäre fliegen sehen würde. Und nicht jetzt draußen im Weltraum, sondern.
Aber das ist ja wurscht. Also die Erde ist ja in dem Fall, wenn du willst, auch ein Raumschiff, das durch den Weltraum saust und da halt was abkriegt. Und genauso ist halt die Raumstation, die halt dann 400 Kilometer vor der Erde klebt, die kriegt ja das Gleiche ab.
Ja, okay.
Und wie gesagt, ich verlinke den Artikel in den Shownotes, ist frei zugänglich. Da kann man sich, wenn man gerne möchte, alle Grafiken, Gleichungen, Definitionen nochmal im Detail anschauen. Aber sie haben halt dann mit dieser Definition und mit diverser Mathematik und Rechnungen und Simulationen sich das alles angeschaut und mit den Daten, die man hat aus Beobachtungen abgeleitet, die durchschnittliche Verteilung der Größen dieser Sternschnuppenteilchen und so weiter. Und daraus halt dann abgeschätzt, okay, welche sind gefährlich, welche sind nicht so gefährlich, welche sind unterdurchschnittlich gefährlich. Und tatsächlich haben sie insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sternschnuppenschauer gefunden, wo eben der Grenzwert um mehr als das Doppelte überschritten wurde und teilweise deutlich mehr als das Doppelte überschritten wurde. Das ist leider sehr, sehr blöd, dieser Artikel in der Hinsicht geschrieben, wenn man jetzt hier im Podcast vorlesen will, weil die Sternschnuppenschauer sind alle mit 3 Buchstabenabkürzungen da eingetragen und ich muss immer hin und her scrollen, um zu schauen, was jetzt die entsprechende Abkürzung bedeutet. Es sind die Daytime-Arietiden, also die Tag-Arietiden, die sind mir noch nicht untergekommen bis jetzt.
Nein, aber guter Name.
Die kommen wahrscheinlich aus dem Sternbild Stier scheinbar, sonst würden sie nicht Arietiden heißen. Dann sind dabei die Quadrantiden, die hat man vielleicht schon mal gehört. Das sind die, die im Januar kommen. Die kommen so Anfang Januar. Da kann man die sehen, haben es maximal am 3. Januar.
Aber nicht bei uns, ne?
Ich glaube schon, dass man die auch bei uns sehen kann. Aber da sind wir alle immer noch fertig vom Silvesterfeiern, darum sehen wir die meistens nicht.
Genau. Die kriegt man immer als die zweite Hälfte vom Radetzky-Marsch mit beim Neujahrskonzert, weil man schon wieder zu spät auf.
Nein, tatsächlich müsste man da schon sehr stark gefeiert haben, weil die haben ein sehr, sehr scharfes Maximum. Es gibt ja Sternschuppen wie die Perseiden, wo sich das Maximum so über ein paar Tage erstreckt. Bei den Quadrantiden dauert das Maximum nur ein paar Stunden und zwar in der Nacht vom 3. auf 4. Januar. Und darum kann man die halt wahrscheinlich leicht verpassen. Und die sind auch nicht so extrem hell. Also die gibt schon, aber man ist jetzt nicht einer von den prominentesten. Das sind eben welche, neben diesen Arietiden, die Quadrantiden. Dann gibt's auch noch die Southern-Delta-Aquariden, die südlichen Delta-Aquariden. Die sagen wir jetzt auch nicht viel. Aquariden gibt's jede Menge. Es gibt die Mai-Aquariden, die Juli-Aquariden, aber diese südlichen Delta-Aquariden sind wir auch noch nicht untergekommen bis jetzt, dürften auch nicht so prominent sein. Aber was tatsächlich prominent sind, sind die Geminiden und die Perseiden. Die sind auch potenziell gefährlich. Die Geminiden, das sind die, die im Dezember kommen. Die haben das Maximum so um den 14. Dezember rum. Und die Perseiden, naja, von denen haben wir gerade geredet, das sind die, die im August im Maximum haben. Also auch die sind potenziell gefährliche Meteorströme und zwar deutlich über dem Grenzwert.
Okay, das heißt, es ist einfach die Wahrscheinlichkeit, dass zu dem Zeitpunkt ein Brocken, sagen wir jetzt mal, die internationale Raumstation trifft und zumindest ein Solarpanel kaputt macht, ist irgendwie hoch, aber nicht jetzt irgendwie total gefährlich.
Genau. Also sie schreiben jetzt auch, dass sie daraus nicht ableiten, dass das irgendwelchen Einfluss auf Missionen oder sonst was haben muss. Das heißt jetzt nicht, dass da die Raumschiffe irgendwelche Aktionen prinzipiell treffen müssen, sondern dass das nur im Prinzip mal eine Arbeit ist, um dieses ganze Konzept ein bisschen quantitativ zu definieren, um da ein bisschen genauer drüber arbeiten zu können und so weiter. So ein erster Schritt für das Ganze, damit man halt diese potenzielle Gefahr ein bisschen besser untersuchen und in den Griff bekommen kann. Aber ja, vielleicht sollten die Leute auf der Raumstation nicht rausgehen zum Perseiden schauen. Vielleicht wäre das eine gute Idee, wenn die drin bleiben.
Ja, sie würden ja dann sowieso nichts sehen.
Ja.
Also nach unten hin vielleicht, wenn sie über der Nachthälfte der Erde ist. Ja, weiß nicht. Glaubst du, würden wir das sehen?
Keine Ahnung. Sie können, wenn du das ins Auge kriegst, aber sonst.
Kannst du mit dem Handschuh ins Auge fahren auch. Das tut sich ja auch. Weh und ist vielleicht auch hell.
Ist keine Ahnung, da müsste man Leute fragen, die schon im Weltall waren, ob man vom Weltall aus Sternschnuppen sehen kann. Aber ich kenne niemanden, der im Weltall war. Also schon, aber den kann ich jetzt gerade nicht fragen.
Nicht jetzt so. Nein, der war auch nur eine Woche, den wir kennen, gell? Der hat vielleicht. Naja, also nach oben hin, Leute, falls ihr euch jetzt denkt, sind die bescheuert, dass sie nach oben hin nicht, weil da ist ja keine Atmosphäre. Ja, das wissen wir schon. Wir meinen nach unten hin, Richtung Erde. Ja. Ob man sie trotzdem sehen kann, wenn man quasi auf die Nachthälfte der Erde hinunterschaut. Interessante Frage, habe ich mir noch nie überlegt.
Ja, ich auch nicht, bis du mich gefragt hast, aber ich werde es mal recherchieren, vielleicht finde ich was raus und falls zufällig jemand zuhört, der oder die im Weltall war, sagt uns Bescheid, dann können wir das da auch klären.
Genau.
Es gab übrigens noch 11 weitere Meteorströme, die auch diese Grenzwert erreicht haben, aber eben jetzt nicht dramatisch überschritten haben, aber die lasse ich jetzt weg, die alle aufzuzählen, die 11, weil da müsst ihr noch 11 Mal irgendwo hin und her scrollen und da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Könnt ihr euch alles da in der Arbeit durchlesen, wenn ihr wollt, aber diese 6, die ich gerade genannt habe, das sind die, die tatsächlich wirklich deutlich gefährlich sind.
Interessant. Also wenn ich mal in die Gefahr komme, dann merke ich mir das Datum der Perseiden und der Geminiden, da gehe ich nicht raus. Und die anderen, ich fand, es wären noch gute Bandnamen irgendwie. Ja. Daytime Aquariden oder
Arietiden.
Arietiden. Daytime Arietiden. Obwohl für eine Band müssten es dann die Nighttime-Arietiden sein, oder?
Ja, weiß ich nicht. Ja, vielleicht, ja, aber wir werden keine Band mehr gründen.
Glaubst du nicht?
Ich glaube nicht, aber man weiß es nicht. Wenn, dann kann man es uns ja merken, den Namen.
Ja, aber Florian, wir haben noch ungefähr genauso viel Lebenszeit vor uns wie hinter uns.
Ah, bin ich mir nicht sicher.
Noch jede Menge Seltsames passieren könnte.
Wahrscheinlich schon, müssen wir mal abwarten. Aber ich bin noch nicht fertig mit meiner Geschichte. Wir haben noch eine zweite Arbeit, die ist fast zeitgleich erschienen zu der Arbeit, die ich jetzt gerade erwähnt habe. Und die ist auch sehr, sehr cool. Denn vielleicht, wenn die Sternschnuppen des Todes irgendwann mal kommen sollten, ja, vielleicht werden wir diese Sternschnuppen selbst verursacht haben.
Ah, da war ja letztens gerade eine.
Nein, ja, die auch, da ist ein Satellit von SpaceX verglüht. Die habe ich nicht gemeint. Ich habe was ganz anderes gemeint. Ich habe wirklich echte Sternschnuppen, also keinen Weltraummüll, sondern wirklich echte Sternschnuppen, die nur existieren, weil wir Menschen was gemacht haben. Und das, was wir gemacht haben, haben wir am 26. September 2022 gemacht. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, was da passiert ist.
DART,
genau. Das war der Moment, als die Raumsonde DART mit 6,14 Kilometer pro Sekunde in den Asteroid Dimorphos geknallt ist. Nein, Didymos. Dimorphos war der Große und Didymos der Kleine, der den größeren Dimorphos umkreist hat. Und die Raumsonde ist in den kleinen Asteroid Didymos gekracht, um zu schauen, was passiert im Wesentlichen. Also ob man die Umlaufbahn des kleineren Asteroid verändern kann, was, wie sich gezeigt hat, funktioniert. Das war eine ziemlich coole Mission und da ist auch einiges passiert. Ich habe in einer früheren Folge schon darüber gesprochen, wie sich da der Einschlag entwickelt hat, was für Material da rausgeschleudert worden ist, welche Krater entstanden sind. Was man halt so bis jetzt weiß, so viel wissen wir gar nicht, weil der zweite Teil der Mission, den Europa hätte stellen sollen, der ist verschoben worden, weil eigentlich hätte da nicht nur was reinkrachen sollen, da hätte auch noch eine Raumsonde dabei sein sollen, die zuschaut von außen. Die ist aber gecancelt worden und erst später wieder neu aufgelegt worden, heißt jetzt Hera und kommt erst in ein paar Jahren zum Asteroid, wo DART draufgekracht ist und kann erst in ein paar Jahren nachschauen, was passiert ist. Aber ein paar Daten gab's, denn es war so ein Mini-CubeSat Lishchyakub von der italienischen Weltraumagentur mit an Bord. Die haben ein bisschen was geschaut, da gab's ein bisschen Daten. Und jetzt haben sich Forscherinnen und Forscher aus Italien und Spanien angeschaut mit den Daten, die man hat und mit Computersimulationen, wie viele, wenn überhaupt, dieser Teilchen, die bei dem Einschlag von DART erzeugt worden sind, weil natürlich ist da jede Menge Material weggeschleudert worden aus dem Asteroid, wie viel von dem Zeug kann den Mars oder die Erde erreichen, haben die sich angeschaut. Fand ich eine interessante Arbeit. Ja, also auch da ist eine klassische Computersimulation, wo man eben die Daten von diesen Mini-Satelliten reingesteckt hat, um dann zu schauen, was passiert. Auch da die Details der Simulation. Wer sich dafür interessieren sollte, sind im frei zugänglichen Paper nachlesbar, verlinke ich in den Shownotes. Aber es ist interessant, den Mars erreicht man einfacher als die Erde. Das ist mal die erste Erkenntnis. Also zum Mars kommt das Zeug recht leicht, wenn es dahin kommen soll.
Weil der Mars näher am Asteroidengürtel ist.
Genau, oder? Das ist einer der Gründe. Ja. Und für den Mars braucht man eine vergleichsweise kleine Geschwindigkeit der Teilchen. Ja, also ungefähr 400 Meter pro Sekunde. So alles, was von dem Asteroid mit mehr als 400 Meter pro Sekunde weggeschleudert worden ist, das kann zum Mars kommen. Und die schnellsten von den Teilchen, die haben ungefähr so 770 Meter pro Sekunde drauf, die können den Mars ungefähr 7 Jahre nach dem Einschlag, also im Jahr 2029, erreichen. Wenn du zur Erde willst, also wenn die Teilchen zur Erde sollen, auch das geht, auch das haben sie in der Simulation getan, aber da brauchst du höhere Geschwindigkeit. Also die müssen wirklich deutlich schneller sein, die müssen schneller als 1,5 Kilometer pro Sekunde sein, nur dann schaffen sie es bis zur Erde. Und wenn sie es bis zur Erde schaffen, dann werden sie da auch in ungefähr 7 Jahren sein. Das heißt, in 7 Jahren, im Jahr 2029, könnten wir vielleicht Sternschnuppen sehen, die entstanden sind, weil wir was auf den Asteroid draufgeschmissen haben und das Zeug ist dann zu uns gelangt.
Cool. Aber wie wahrscheinlich ist das? Gibt es da irgendeinen Anhaltspunkt?
Naja, die Mengen, die gesamten Mengen kann man noch nicht so wirklich abschätzen. Da braucht man die Daten der Hera-Mission, dass wir wirklich genau sehen, wie viel Material ist da jetzt rausgekommen. Und vielleicht kann man aus dem Einschlagskrater irgendwie auch noch ableiten, in welche Richtung das geschleudert ist, weil auch da hat es so kleine Unterschiede gegeben. Je nachdem, aus welchem Teil des Asteroid was rausgeschleudert worden ist, in welche Richtung, kommt es eher zum Mars, eher zur Erde, braucht länger oder kürzer. Also das kann man sich dann genau anschauen, wenn wir die Daten von Hera haben. Dann können wir auch wahrscheinlich auch sagen, quantitativ, wie wahrscheinlich es ist. Gefährlich ist es definitiv nicht. Also das geht jetzt nicht um irgendwelche kilometergroßen Brocken, weil so groß war nicht mal der Asteroid. Also da müssen wir uns nicht fürchten, dass da irgendwas einschlägt auf der Erde. Es ist auch wahrscheinlich schwierig, die zu identifizieren. Also zu sagen, okay, das war jetzt eine DART-Sternschnuppe, also das werden wir vielleicht auch nicht tun können. Aber es ist interessant zu sehen, was da so passiert. Fand ich eine interessante Arbeit. Vielleicht sind die Sternschnuppen des Todes Sternschnuppen, die wir selbst produziert haben.
Oh, siehst du, und haben wir uns selber auf den Kopf geworfen.
Ja.
Aber ich, irgendwie, ich denke mal, man könnte die vielleicht schon unterscheiden, weil die sind ja dann eigentlich sehr langsam unterwegs. Also mit irgendwie, was hast du gesagt, ein Kilometer, 1,5 Kilometer pro Sekunde. Dass die meisten Sternschnuppen sind eigentlich schneller als das.
Mit 1,5 Kilometer pro Sekunde müssen sie von dem Asteroid weggeschleudert werden.
Weggeflogen.
Dass sie zur Erde kommen. Okay. Wenn sie auf der Erde, was sie in der Erdatmosphäre verglühen, dann haben sie trotzdem ihre mindestens 11 Kilometer pro Sekunde.
Mehr, weil dann werden sie beschleunigt.
Ja. Anders geht ja nicht. Also die müssen mit der Geschwindigkeit ankommen.
Spannend. Wann nochmal 2029?
Ja, also die schnellsten, ja, die also 7 Jahre, früher als 7 Jahre schaffen sie nicht, aber nach 7 Jahren können sie da sein.
Nice. Und dann natürlich auch jederzeit danach, ne?
Genau, ja, also die Nachzüge, die langsamen, irgendwann ist Schluss, weil so viel Material war jetzt da auch nicht. Und es ist jetzt auch kein Sternschnuppenschauer, wo die Erde die Bahn des Asteroiden kreuzt und dann immer wieder an der Dreckspur quasi vorbeikommt, wie es ja bei den Sternschnuppenschauern der Fall ist. So ist es da ja nicht. Also das ist wirklich halt einmalig weggeschleudert worden und ein bisschen was davon kann, wie die Simulation zeigt, in unsere Nähe kommen. Also wenn, dann ist es ein einmaliges Ereignis oder vielleicht ein mehrmaliges Ereignis, aber kein periodisches Ereignis.
Ja, und natürlich auch nicht verbunden mit irgendeinem Meteorstrom, sondern so irgendwann. Also quasi irgendwann im Laufe des Jahres 2029, vielleicht gemeinsam mit unserem anderen Lieblingsasteroid des Todes, der da ja auch der Erde ganz nahe kommt, kann irgendeine random Sternschnuppe, die man vielleicht am Himmel sieht, von Didymos und dem Einschlag gewesen sein.
Das wäre möglich,
cool. Ich muss mir das irgendwann in meinen Google-Kalender schreiben, sonst vergesse ich das. Sternschnuppe des Todes, selbstgemachte Sternschnuppe des Todes. Nicht schlecht.
Das waren meine Sternschnuppengeschichten.
Ja, sehr schön. Das finde ich ein gutes Ende. Das ist irgendwie etwas, worauf man sich schon freuen kann. Wieder mal.
Ich habe gesagt, eine Sommerfolge, darum ist es ein bisschen kürzer. Die Fragen lassen wir für heute noch aus. In der nächsten Folge beantworten wir dann auch wieder Fragen aus der Hörerschaft, die ihr uns unter fragen@dasuniversum.at schicken könnt, wenn ihr wollt, dass wir Fragen beantworten. Was wir aber noch tun müssen, ist das Sommerrätsel von Efi aufzuklären.
Ah, natürlich.
Efi hat uns ja in den Sommerfolgen diverse Postkarten geschickt, Audiopostkarten von unterschiedlichen Orten des Universums. Und wir mussten raten, oder ihr solltet raten, wo sie war. Und das habt ihr zahlreich getan. Und ob ihr richtig geraten habt oder nicht, das könnt ihr gleich hören, wenn Efi uns ihre Auflösung liefert. Wir sind bei Science Frames mit Efi. Hallo Efi.
Hallo.
Und wir müssen aufklären, oder du musst aufklären, wo du dich in den letzten Monaten herumgetrieben hast, damit wir wissen, wo die Postkarten aus dem Universum abgeschickt wurden.
Ja, richtig. Ich bin ja ziemlich weit gereist, habe diverse Universen besucht, ja, wenn man das so sagen kann. Jetzt kommt natürlich die Auflösung. Ich muss jetzt gleich einmal sagen, ich finde es super, wie viele teilgenommen haben, also wie viele da Antworten geschickt haben zu dem Rätseln. Offensichtlich hat das ganz viel Spaß gemacht. Also ich glaube, unsere Hörer und Hörerinnen, die tun gerne Rätsel knobeln.
Ja, kann gut sein.
Auf jeden Fall die gute Nachricht zuerst. Also ich bin gut wieder zurückgekommen. So wie die Nachrichten waren, haben sich ja viele Sorgen um mich gemacht, besonders bei meinem Besuch beim letzten Planeten, bei dem ich war. Ich habe nichts mitgebracht, so viel sei vorab verraten. Also das Rätsel oder ja, die Postkarten waren ja so gedacht, dass ich mit dem leichtesten Planeten oder Ort beginne, also zum Erraten, also quasi als Warm-up und dann der schwerste zuletzt ist. Jetzt anhand von den Einsendungen war es aber, glaube ich, nicht ganz so.
Ich meine, ich habe ja schon alle auch durchgelesen, aber es war ja dann doch irgendwie um die 50. Das heißt, ich kann jetzt gar nicht sagen, was da alles Richtiges und Falsches mit dabei war.
Ja, ich würde auch sagen, dass wir dann einfach mal mit der Auflösung beginnen.
Ja, mach das mal.
Interessant war ja, dass eben gerade bei Planet 2 und 3 sehr interessante Antworten dabei waren. Da mache ich dann vielleicht nächstes Jahr Urlaub. Also es waren auch durchaus Inspirationen dabei, wo ich nächstes Jahr Urlaub machen könnte. Mein erster Stopp bei meinem Sommerurlaub war natürlich Tatooine. Den kennen viele aus Star Wars. Ich glaube, das ist auch ein Planet, der uns alle sehr geprägt hat. Zumindest die meisten von uns in der Kindheit. Mich zumindest. Bei mir war es so. Also allein, wenn ich dann dieser Sonnenuntergang denke mit den zwei Sonnen oder Aufgängen. Ich weiß noch immer nicht genau, was es ist. Ja. Und da gab es auch nur richtige Antworten eigentlich. Es waren zwar manche, die meinten, Mos Eisley. Da war es jetzt halt nicht ganz stimmt, weil es ja nicht der Planet ist. Ja, also da waren sich alle ziemlich einig, von wo die Postkarte kam. Mhm. Beim zweiten war das dann nicht mehr ganz so. Also ich habe bis jetzt bei Science Frames ja sowohl Star Wars als auch das Star Trek-Universum eher nicht angegriffen, weil das halt ein sehr großes Thema ist auch. Bei den Postkarten aber schon. Und zwar war jetzt eben die zweite Postkarte aus dem Star Trek-Universum und zwar von Planeten Genesis.
Ja, aus dem sehr wenig geschauten dritten Teil von Star Wars.
Genau, also da kommt in Star Trek 2 auch schon vor.
Ah, Star Trek, ich habe Star Wars gesagt, ja, wurscht.
Ja, habe ich gar nicht aufgepasst. Ja, wobei eben Genesis wird natürlich auch schon in Star Trek 2 ja erwähnt, also die hängen ja thematisch sehr zusammen, die Filme, also der zweite und der dritte Teil. Also eigentlich geht das weiter bis 4, 5, 6. Aber im dritten Teil ist es halt dann so, wie ich die Beschreibung auch gemacht habe. Ich glaube, wenn man es weiß, dann ist es sehr leicht. Ich habe auch die Postkarten, bevor ich sie quasi finalisiert habe, ja auch der Testhörerin geschickt. Also mein Bruder wusste sofort, was da gemeint war, welcher Planet gesucht war. Also ich glaube, Genesis ist auch so etwas, was bei mir vielleicht so ein bisschen auch mein Interesse für Terraforming geweckt hat. Weil da geht es ja darum, dass sie einen Planeten habitabel machen können mit diesem Projekt Genesis. Ja, das hat mich immer sehr fasziniert. Ist natürlich ein Film aus den 80ern, das heißt vielleicht für manchen noch ein bisschen zu alt.
Ja, und vor allem von den Star Trek-Filmen ja wirklich einer der unspektakulärsten. Also der erste spektakulär, was der erste war, dann kommt der zweite mit Khan, der ist natürlich auch cool. Dann hast du mit den vierten, der natürlich auch einer der besten ist, aber den dritten Teil, wo sie da irgendwie hier beim Spock-Kommandant tun und alles. Also
das ist so ein Übergangsfilm vom zweiten zum vierten irgendwie, stimmt schon. Ja. Aber da kann man eben viele Alternativantworten, sage ich jetzt einmal. Unter anderem Risa, was ich interessant finde, das ist ein Urlaubsplanet der Föderation, also richtiges Universum, aber leider falscher Planet. Ja, weitere Antwort waren auch noch Krypton, also der ist ja von Superman. Der Planet ist ja auch dann kaputt gegangen, aber ja, hätte ich glaube ich anders beschrieben. Interessant auch Antea, also das ist der Planet, wo der Mann, der vom Himmel fiel, herkommt. Das ist ja gespielt von David Bowie. Fand ich sehr interessant. Also waren schon interessante Antworten dabei. Aber noch interessantere Antworten waren dann bei meiner nächsten Destination, bei meinem nächsten Planeten, wo ich dann die Postkarte geschickt habe. Beim Genesis haben sich einige schwer getan, aber ich glaube, beim dritten waren es dann bei den meisten, die sich da, also ja, was ihnen Kopfzerbrechen bereitet hat. Die richtige Antwort ist hier gewesen Ego von Guardians of the Galaxy 2. Da kommt ja der Papa her vom Star-Lord. Da gab es interessante Antworten. Eine fand ich wirklich sehr gut. Also da war ich, okay, ja, das kann man eigentlich auch so interpretieren. Und zwar war das Solaris.
Okay.
Das ist ja, die meisten werden es wissen wahrscheinlich, dass das ja auch ein gleichnamiger Roman ist von Stanislaw Lem. Und es gibt ja auch zwei Filme. Also es gibt ja den einen mit George Clooney, der auch Solaris heißt, der aber nicht empfehlenswert ist. Also den finde ich ja ganz, ganz schrecklich. Und dann gibt es noch einen russischen, den habe ich zu meiner Schande aber immer noch nicht gesehen, muss ich auch sagen. Und Solaris, da geht es ja auch darum, dass man eine Art lebenden Planeten da irgendwie entdeckt, ja, oder der zumindest eine Art Bewusstsein hat. Und da geht es ja auch um diese Art und Weise, wie da kommuniziert wird. Also finde ich auch ein sehr gutes Thema. Ich glaube, das werde ich mal bei Science Frames behandeln.
Ja, aber ich glaube, für viele ist vielleicht Guardians of the Galaxy Teil 2 jetzt nicht sowas, was klassisch unter Science Fiction fällt, weil das ja alles eher so in diesem Marvel-Universum-Ding sie angesiedelt ist und es ist eher so Comic und nicht Science Fiction. Es ist nicht das, an was man als erstes denkt bei Science Fiction. Da denkt man dann an Star Trek und Star Wars und so weiter.
Ja, das kann natürlich sein. Aber es waren viele, die das auch richtig erraten haben. Wie gesagt, das war halt doch der Planet, der die meisten Probleme verursacht hat. Interessant fand ich da auch eben die anderen Antworten, die da durchaus gekommen sind. Einer war ja Magrathea.
Ja, das passt auch. Ist auch ein Planet mit einem komischen Kerl drauf.
Genau, ja. Also das was bei Anhalter durch die Galaxis. Da kommen ja die designten Planeten her.
Genau.
Die vierte Karte kam ja dann eigentlich von einem Mond und keinem Planeten. Da dachte ich eigentlich, dass das am schwierigsten sein wird. Und ja, offensichtlich hat euch das aber überhaupt keine Probleme verursacht, weil da kann man eigentlich nur richtige Antworten. Und zwar ist das natürlich LV426 oder auch Acheron, lasse ich natürlich auch gelten, der Heimatmond oder die Heimat eben von den Aliens, den Facehuggern aus dem Alien-Universum. Also kommt ja auch in mehreren Filmen vor.
Da möchte ich jetzt wissen, wer hier aus der Hörerschaft das spontan gewusst hat oder wer den Namen des Planeten nach oder des Mondes nachschlagen musste.
Ja, aber offensichtlich wussten sie, wie man nachzuschlagen hatte oder was man zu suchen hatte. Also viele haben ja auch dazu geschrieben, Ego hat mir jetzt Kopfzerbrechen bereitet oder bei Genesis musste ich ziemlich lange nachdenken. Also da waren ja schon noch so die Feedbacks und den Alien-Mond, den haben alle irgendwie so rübergeschossen wie nichts, kam mir vor, ja.
Problem ist, wenn ich jetzt noch eine Bonusfrage stellen würde, dann wissen die Leute natürlich wieder, wo sie nachschauen müssen. Aber vielleicht kann ich sie dir stellen. Das habe ich jetzt gerade gefunden. Wie heißt denn der Planet, den Acheron umkreist?
Ach, das merke ich mir nicht. Das ist ja dieses ganze System, das ist ja alles, du hast das sicher aufgeschrieben, weil ich merke es mir nicht.
Ja, es ist der Planet, ein Gasriese namens Kalpamos.
Ah ja, genau.
Zeta Reticuli-System. Genau.
Ja, richtig.
Die anderen beiden Monde, es sind nämlich drei Monde, heißen LV223 und LV426. Ob da auch Aliens drauf leben, kann ich jetzt nicht sagen.
Na, LV223 kommt bei Prometheus vor.
Also
gelandet und so weiter. Nee, super. Also ich finde Alien-Universum, das ist schon ganz gut. Kann man sich schon anschauen.
Okay.
Also muss ich auch noch ganz kurz anmerken, bevor wir da mit dem Rätsel zu Ende gehen. Manche haben auch dazu geschrieben, dass sie diverseste KIs befragt haben, was natürlich auch total legitim ist, wobei ich mal denke, das nimmt halt den Ganzen ein bisschen den Spaß an der Sache, weil es geht ja darum, dass man da nachdenken kann und rätseln kann, welche Planeten es sind. Einer hat noch dazu geschrieben und das hat mir sehr gut gefallen, weil ich glaube, ich würde es genauso machen. Und zwar hat er sich wirklich einen Stichpunktzettel gemacht, ja, also so quasi was so meine Hinweiswörter waren und hat dann anhand von den Attributen dann die Planeten und sich überlegt, welche das sein könnten. Das hat mir ganz gut gefallen. Also freut mich, dass ich euch beschäftigen konnte.
Ja, wie gesagt, das war ein lustiges Rätsel, hat Spaß gemacht und wir freuen uns, dass du wieder heil zurückgekommen bist von den gefährlichen Planeten. Beim nächsten Mal kannst du ja die besten Urlaubsplaneten raussuchen, damit es noch ein bisschen schwieriger wird.
Ja, vielleicht mache ich das. Also, nachdem es so gut angekommen ist und mir hat es auch Spaß gemacht, vielleicht mache ich es nächstes Jahr wieder. Mal schauen, wo ich dann hinreise.
Genau, und von all denen, die was Richtiges eingesandt haben, wer da was gewonnen hat, das hört ihr dann sehr bald demnächst und zwar jetzt gleich im Folgenden, wenn wir wieder mit dem Rest des Podcasts weitermachen und mit Evi machen wir auch weiter und zwar in der nächsten Folge und da gibt's dann wieder Science Fiction, aber auf eine ganz andere Art diesmal, glaube ich.
Ja, genau.
Na, dann sind wir gespannt, was wir da zu hören kriegen und bis dahin verabschieden wir uns. Tschüss.
Bis dann, tschüss.
Hast du alle vier erraten gehabt, Ruth? Oder hast du irgendwie schon geschummelt und heimlich mit Evi gesprochen? Du hast alle vier gewusst? Ja, nachdem es irgendwie die ersten 30 Einzelnen gab oder gedacht hast, ach, die schreiben alle dasselbe, das muss das Richtige sein, oder?
Nein, ich habe natürlich das überhaupt nicht gewusst, weil ich mich ja nicht so gut auskenne mit Science Fiction. Ich glaube, das erste wusste ich, oder?
Ja, das hast du gewusst, ja.
Gesagt. Ich glaube, den ersten habe ich erraten, der war nicht so schwer. Und dann bei irgendeinem habe ich mir gedacht, Aliens, könnte Aliens sein, aber ich war mir dann auch nicht sicher und irgendwie, nein. Also, wenn ihr mehr als den ersten erraten habt, dann seid ihr besser als ich, was natürlich nicht schwer ist, zugegebenermaßen. Aber ja,
das haben tatsächlich viele getan. Also wir haben, glaube ich, an die 70 Einsendungen bekommen, von denen waren 41 komplett richtig. Also es waren auch welche dabei, wo ein oder andere falsch waren, aber es waren natürlich irgendwie überraschend viele. 41 nach der letzten Zählung haben wirklich alle vier Antworten richtig gegeben. Und unter diesen 41 werden wir jetzt hier live die Gewinnerinnen und Gewinner ermitteln. Aber dafür müssen wir zuerst noch sagen, was es zu gewinnen gibt, weil sonst macht es sich viel Spaß, Gewinnerin oder Gewinner zu sein, wenn man nichts gewonnen hat. Also müssen wir jetzt sagen, was die Leute gewinnen können. Ich habe mir gedacht, Ruth, dass die Leute Bücher kriegen können. Du hast ja ein neues Buch geschrieben, das eigentlich jetzt schon bald demnächst erscheinen sollte. Wir haben jetzt schon Ende September, das heißt, es sollte schon erschienen sein, bald.
Ja, ist es.
Dein Sternenjahr in Unsichtbar.
Auf Unsichtbar.
Auf Unsichtbar, Entschuldigung. Ja. Und dein altes Buch mit dem Lastenrad um die Galaxis gibt's ja auch noch.
Durch die Galaxis.
Ja, meine Güte. Wurscht. Dann habe ich noch diverse Bücher von den Science Busters hier rumliegen, die ich gerne weitergeben kann, nämlich unser aktuelles Buch Wissenschaft ist das, was auch dann gilt, wenn man nicht daran glaubt und unser Buch, was wir davor veröffentlicht haben, Global Warming Party, wie man die Welt rettet. Das heißt, das könnt ihr auch gerne haben. Ihr könnt auch gerne Ticket für eine Show der Science Busters eurer Wahl haben, an einem Ort eurer Wahl. Da müsst ihr ins Programm schauen, wann wir wo auftreten, und dann könnt ihr da gerne 2 Freikarten haben. Und selbiges gilt für die Shows von Das Universum. Da gibt es nicht so viele wie von den Science Busters, aber auch da, wo wir auftreten, könnt ihr gerne auch Freikarten haben. Bis auf die, wo es der Eintritt frei ist, in Wiener Neustadt, glaube ich, kostet der Eintritt nichts. Da
könnt ihr 2 Karten für Wiener Neustadt gewinnen. die sind so nett, die Bibliothek im Zentrum in Wiener Neustadt, die sind so nett, die lassen euch sowieso gratis rein.
Ja. Also das hätte ich gedacht, aber so für die anderen Shows, die wir jetzt haben oder die dann noch kommen sollten, also das wäre jetzt so mein Vorschlag, dass wir das als Preise vergeben können. Also Buch von dir signiert, hier Sidebuster Bücher, ich weiß gar nicht, ob von mir auch noch, ich habe noch eine Geschichte der Welt in 100 Mikroorganismen, da habe ich auch noch welche übrig, die ich verschenken kann, das könnt ihr auch noch haben, und die Sidebuster Bücher auch gerne alle signiert und eben Freikarten Sidebusters oder Das Universum, das wären so die Preise, und wir müssen auch gar nicht irgendwie festlegen, wer was kriegen soll, sondern wir werden jetzt einfach, würde ich sagen, 5 Leute auslosen. Und die 5, die erste Person, die wir auslosen, die soll dann, darf sich als erstes was aussuchen, die zweite Person als zweites und so weiter. Ich meine, es gibt ja eh alle Preise mehrfach. Also eigentlich ist es auch wurscht, kann auch jeder und jede sagen, was er oder sie haben will.
Du redest dich da gerade in eine Grube.
Wieso?
Weil ihr kriegt das oder ihr könnt eigentlich auch alles haben oder gar nichts.
Nein,
oder
aber irgendwie. Wollte sagen, wenn jetzt irgendwie 5 Leute sagen, sie hätten gerne Eintrittskarten für die Science Buster, dann geben wir mal 5 mal Eintrittskarten für die Science Busters her. Genauso wie wenn sie 5 wie Global Warming Party Bücher haben wollen, habe ich auch noch rumliegen. Und wenn sie 5 Bücher von dir wollen, dann ist mir wurscht, weil das sind Bücher von dir.
Wollte gerade sagen, 5 ist aber schon viel.
Ja, dann gut, dann.
Nein, überhaupt nicht. Nein, ich mache nur Spaß. Ja, gut. Nein, vollkommen in Ordnung. Ihr kriegt, was ihr wollt. Ihr kriegt ja eh, was ihr wollt.
Passt, dann müssen wir jetzt nur noch auslosen. Und das habe ich jetzt so gemacht. Ich habe ein Skript geschrieben, das aus allen richtigen Einsendungen per Zufallsgenerator was auswählt. Und wenn ich sage, ich habe ein Skript geschrieben, meine ich.
Ist es das Skript, deine Hand auf der Maus, die rauf und runter geht?
Nein,
und
dann
irgendwas anklickt?
Das war meine erste Idee. Da habe ich gedacht, nein, ich mache schon professionell. Ich habe alle Namen und E-Mail-Adressen in eine Excel-Tabelle kopiert und daneben Zufallszahlen generieren lassen. Und jetzt werde ich auf einen Knopf drücken und die Zufallszahlen live neu generieren, und dann werde ich auf einen weiteren Knopf drücken, der diese Tabelle dann anhand der Zufallszahlen von größer nach kleiner sortiert, und die ersten 5 in der Liste, die haben gewonnen.
Na, boom.
Das ist doch ein guter
Ganz
Plan.
Ganz schön kompliziert.
Ist überhaupt nicht
kompliziert. Ja, oder wir nehmen, was für Zufallszahlen sind das? Sind das natürliche Zahlen? So
zwischen 0 und 1, und ich bin schon fast fertig mit dem ganzen Prozess, und zwar jetzt.
Aber da könnten wir doch einfach auch die, du könntest einfach Zufallszahlen so.
Ich bin schon fertig.
Also nein, geht auch.
So, ist schon erledigt, Ruth.
Aber es ist so random.
Das ist das
soll ja random
Konzept
sein.
Bei Zufallszahlen.
Ich weiß.
Ja, so, okay. Also, erster Preis geht an Wiebke.
Hurra!
Ich sage jetzt die Nachnamen nicht dazu, außer es ist irgendwo im Zweifel. Aber ihr kriegt sowieso alle eine E-Mail von uns, die ihr gewonnen habt. Also wenn ihr eine E-Mail kriegt, dann wisst ihr, ihr habt gewonnen. Wenn nicht, dann ja, dann wohl nicht. Platz 2 geht an Uwe.
Ui, hurra, Uwe!
Ich glaube, wir haben einen Uwe in der Liste. Platz 3 geht an Tillmann.
Hurra, Tillmann!
Jetzt musst du mal einen Hurra rufen. Platz 4 ist Thomas. Thomas,
okay, Thomas
T. Punkt, falls wir mehrere Thomas haben. Ja, da war noch ein zweiter Thomas drin. Thomas T. Punkt. Oder ist es ein Thomas S? Nein, es ist ein Thomas T, glaube ich. Und Platz 5 geht an
Thomas D. War das nicht einer von den Fantastischen 4?
Ja, aber der kriegt keinen Preis von uns.
Okay.
Platz 5, Sebastian W. Punkt.
Hurra, Sebastian!
Ja, das sind die 5 Leute, die gewonnen haben. Herzliche Gratulation. Vielen Dank an alle anderen, dass ihr mitgemacht habt. Es hat uns sehr gefreut, dass wir eure E-Mails bekommen haben. Ihr habt ja teilweise auch nette Sachen dazu geschrieben über unsere Folgen. Ihr habt viel Spaß an dem Rätsel gehabt und so viel Spaß an dem Rätsel gehabt, dass es das vermutlich bald wieder mal geben wird.
Voll. Ja. Fand's auch sehr nett, fand ich eine nette Idee.
Ja, dann haben wir schon fast alles erledigt für diese kurze Sommerfolge. Wir machen noch Veranstaltungsankündigungen. Wenn ihr ganz schnell entschlossen seid, dann könnt ihr morgen und übermorgen, 11. und 12. September, nach Graz kommen an die Universität. Da werden neue Folgen für die Science Busters Fernsehsendung aufgezeichnet, mit unter anderem mir und Ruth. Wir werden beide an beiden Tagen zu sehen sein. Nein, nur an einem Tag rot, oder? Aber ich werde an beiden Tagen. Tag.
Dafür zweimal.
Genau. Also da könnt ihr dabei sein. Es werden an jedem Abend 3 Folgen aufgezeichnet. Es gibt Eintrittskarten zu kaufen. Die könnt ihr kaufen. Dann könnt ihr dorthin kommen und euch anschauen, wie es so ausschaut, wenn die Science Busters eine Fernsehsendung machen und wie es ausschaut, wenn Ruth und ich vor einer Kamera stehen und Sachen fürs Fernsehen machen. Das könnt ihr euch anschauen. Ansonsten könnt ihr noch am 25. September zu einer Science Busters Show in Baden bei Wien kommen. Und das war's, glaube ich, schon für die nähere Zukunft. Die Show in Darmstadt haben wir schon angekündigt. Am 30. November 2024. Hast du was, was du ankündigen möchtest, Ruth?
Ich habe jetzt auch nichts Öffentliches. Bis zum nächsten Mal. Nein.
Okay, dann sind die Veranstaltungsankündigungen auch schon vorbei. Der Dank für eure Unterstützung, der kommt auch erst in der nächsten Folge, weil wir wieder mal 2 Folgen auf einmal aufnehmen, damit wir die Sommerfolgen durchkriegen und wir aktuell noch nichts Neues erzählen können über die Unterstützung. Wir wissen, dass uns viele unterstützt haben, dass wir viele Spenden bekommen haben in den letzten Tagen und Wochen. Ja, waren schöne Nachrichten dabei, die ihr uns geschickt habt. Ich lese mal eine vielleicht so als Sneak Preview auf die nächste Folge vor. Da hat uns jemand Urlaubsgeld übermittelt. Mhm. Ich fahre tatsächlich noch auf Urlaub. Ich kann das sehr gut brauchen. Vielen Dank.
Ich wollte gerade sagen, der eigentliche Grund, warum wir wieder 2 Folgen auf einmal aufnehmen müssen, ist, weil du dir einbildest, unbedingt auf Hochzeitsreise fahren zu müssen, oder?
Das bilde ich mir nicht ein. Das wollte ich
erweiterte Hochzeitsreise.
Das wollte ich letztes Jahr schon machen, wie wir geheiratet haben. Da hat es aus diversen Gründen dann nicht funktioniert. Deswegen haben wir es dieses Jahr verschieben müssen. Und dieses Jahr ist es deswegen im September, weil Wetter, Temperatur und Hauptsaison wir vermeiden wollten. Drum geht die Reise erst im September los in den Süden. Drum machen wir das erst jetzt. Und ja, drum brauchen wir jetzt auch noch Urlaubsfolgen im September. Aber ja, drum hat uns auch hier, ja, der Sommer war lang, die Taschen sind leer, jetzt muss wieder ein wenig Kohle her. Ganz richtig, ja. Also solche netten Nachrichten habt ihr uns geschickt, ihr habt uns Geld geschickt. Da werden wir dann in der nächsten Folge ausführlich uns bedanken. Und wenn ihr uns bis dahin uns was unterstützen wollt finanziell, dann geht das natürlich per PayPal, es geht per Steady, es geht per Patreon, da freuen wir uns, wie gesagt, weil der Sommer war lang und die Taschen sind tatsächlich leer. Im Sommer verdienen zumindest Leute, die so einen Job machen wie du und ich, wenig, weil da dreht man nicht auf. Da müssen wir von dem leben, was wir den Rest des Jahres verdienen. Ist so wie, wir sind quasi Saisonarbeiter, wenn man so will.
Quasi, ja.
Also vielen Dank für eure Unterstützung, wenn ihr uns unterstützen wollt. Die Infos findet ihr auch in den Shownotes. Und ansonsten sind wir dann jetzt durch mit der Folge, oder?
Ja, ich glaube schon. Kann man gleich sagen, bis zum nächsten Mal in 2 Wochen,
ja,
oder in 5 Minuten.
Ja, dann sage ich zu dir, Ruth, bis in 5 Minuten und zu euch sage ich bis in 2 Wochen, wenn es wieder eine Geschichte gibt, vermutlich auch wieder irgendwas des Todes. Das werden wir dann sehen, was Sternschnuppen des Todes sind oder was anderes des Todes.
Irgendwas mit Galaxien, oder?
Galaxien des Todes, sehr gut. Bin ich schon gespannt auf die Galaxien des Todes. Und wenn wir nicht gestorben sind, dann hören wir uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin, macht es gut.
Macht es gut.